Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Ja, hallo, Sie schon wieder. Herzlich willkommen bei Plus 1. Schön, dass Sie zuhören heute, wobei Plus 1 heute eigentlich als Sendungsname ein bisschen kurz gegriffen ist. Wir haben viel vor in Sachen Zwischenmenschliches heute. Also es geht heute um Tabus in Freundschaften, es geht um Körper und Diskriminierung und Sie hören heute unter anderem nämlich die Geschichte einer Kunstperformance übers Dicksein, die zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Mehr kann ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Außerdem geht es um Zweckbeziehungen heute. Also Zweckgemeinschaften eigentlich, denn zu manchen Menschen haben wir eine Beziehung, ob wir jetzt wollen oder nicht. Und so einen Mensch habe ich heute auch mitgebracht. Mein Plus Eins heute ist mein Nachbar, Marco Schulz. Hallo Marco.
Hallo, hallo, und ich bin freiwillig hier.
Was bedeutet dir denn, ich sage jetzt mal unsere Nachbarschaft, aber Nachbarschaft im Allgemeinen?
Nachbarschaft bedeutet mir eine ganze Menge. Nachbar sein heißt, man hat etwas gemeinsam, nämlich einen Wohnort, ein Umfeld. Man teilt sich Wände, man teilt sich Infrastruktur und mitunter auch Werte.
Und du bist ein ziemlich engagierter Nachbar, da werden wir nachher nochmal drüber sprechen, das siehst du vielleicht gar nicht selbst so. Bevor wir über unsere sehr besondere Hausgemeinschaft sprechen, in der wir auch wohnen, lass uns kurz über einen Gegenstand sprechen oder eine kleine Geschichte, die uns beide verbindet. Ich weiß nicht, ob du gleich drauf kommst. Als wir uns im Haus kennengelernt hatten, da hat ein Seil eine Rolle gespielt und ein Korb. Erzähl du bitte.
Das sind ja zwei Gegenstände, ja. Aber die sind miteinander verbunden und die sind ein improvisierter Fahrstuhl gewesen.
Ja, erzähl mal ein bisschen, wie es dazu kam, was du gemacht hast.
Ganz im Detail weiß ich gar nicht mehr, was mich dazu gebracht hat, aber ich hatte euch irgendetwas zurückzugeben und ihr wohnt vier Stockwerke unter mir direkt. Und das ist letztlich etwas, was ich nicht sehen kann und wo ich letztlich etwas ins Dunkle befördern kann. Und dazu habe ich einen Korb verwendet. Aber Sonja, erinnere mich, was war der Gegenstand? Was war da drin?
Ich glaube, es war ein leeres Marmeladenglas oder irgendeine Tupperdose. Und du hast wirklich, also Marco hat einen Weidenkorb, wie man sich das vorstellt, an ein Seil gebunden und oben aus dem vierten Stock herabgelassen, ins Untergeschoss, da wo wir wohnen. Und ich saß drin in der Küche und habe gedacht, was kommt denn da am Fenster vorbei? Und da habe ich gedacht, das kannst nur du gewesen sein.
Überraschung.
So haben wir uns eigentlich mehr oder weniger kennengelernt. Wie gehst du so oft unseren anderen Nachbarn eigentlich zu?
Offen interessiert, insbesondere wenn Menschen zu uns ziehen und reinkommen. Wir haben insgesamt 35, 36 Wohnungen und es wohnen um die 80 Menschen in unserem Haus. Und dieses Haus ist erst ein Wohnort seit 2009, das ist noch gar nicht so lang. Und am Anfang war es so, dass relativ viele Menschen in relativ kurzer Zeit zusammengezogen sind und sich dann begegnet sind. Und so haben wir dann viele kennengelernt.
Und du hast eine WhatsApp-Gruppe gegründet für unsere Nachbarn. Also da kann beitreten, wer will. Da sind dann so Nachrichten drin wie, ich habe ein Paket angenommen für Marco. Hol mal ab und so. Wie bist du auf die Idee gekommen? Weil immer, wenn ich das mal erzähle, dass es sowas gibt, dass wir sowas haben, das ist ja cool.
Also sowas gibt es schon durchaus häufig. Ich selbst habe mich lange gesträubt, WhatsApp zu nutzen. Ich mag Facebook nicht.
Aber weil du so ein ITler bist.
Ich bin tatsächlich so ein Nerd, der auch sich um die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz beruflich kümmert und bin deswegen kein Freund von Facebook. WhatsApp benutze ich tatsächlich erst seit 3 Jahren und als ich dann meine Hausparty gemeinsam mit einer lieben Nachbarin organisiert habe, da haben wir uns zusammengehockt und mal überlegt, was könnten wir in diesem Haus noch alles verbessern. Und da kamen so Sachen auf wie Freiheit der Ausfahrt, dass das ab und zu mal zugeparkt ist, was kann man tun, Bauliches, was kann man tun. Und da kam dann auch die Idee auf, dass wir uns verbinden sollten über eine WhatsApp-Gruppe, um die kurzen Wege zu suchen, wenn mal so die kleinen Fragen des Alltags unterwegs sind. Und das war vor allem die Not, dass Paketbenachrichtigungen fehlten und man dann durchs Haus läuft und sucht. Und das wollten wir ein bisschen abkürzen.
Aber so eine WhatsApp-Gruppe kann auch ganz schön anstrengend sein. Darüber werden wir nachher sprechen, welche Rolle zum Beispiel das Thema Altglas dabei spielt bei uns im Haus. So haben wir uns jedenfalls kennengelernt bei uns im Haus in Berlin-Steglitz, das dürfen wir verraten. Marco Schulz, heute mein Nachbar und mein Plus Eins heute hier. Bist du eigentlich jemals gleichzeitig mit deiner Familie und mit Freunden in den Urlaub gefahren? Ich frage deshalb, weil ich diesen Fall noch nie hatte.
Tatsächlich, ja, das habe ich schon gemacht.
Wie war das?
Das war riskant und wir waren uns der Risiken bewusst und es ist gut gegangen.
Dann habt ihr Glück gehabt, glaube ich, weil es kommt in den wenigsten Familien vor, dass das gut geht. Irgendwie habe ich den Eindruck, ich frage, es soll vorkommen, dass Kinder mit Nudeln werfen, die Freunde mit Nudeln abwerfen, wurde mir gesagt, oder der Mann der Freundin nie abwäscht. Es gibt Probleme. Und unsere Hörerin Annette Senner, die schreibt auf Facebook zum Beispiel, da habe ich schon einiges an Katastrophen erlebt. Seither mache ich fast nur noch alleine Urlaub. Oder Günther, der meint, kann man nur von abraten, kenne einige, die anschließend keinen Kontakt mehr hatten, bis hin zur Feindschaft. Das ist jetzt natürlich ein Fall für unseren Mann, der jede Woche für uns Lebensfragen aus allen Lebenslagen beantwortet, auch bekannt aus dem Spotify-Podcast Pardiologie, den er mit seiner Frau Charlotte Roach macht. Martin Kess.
Hallo Sonja.
Hallo Martin. Warum endet Familienurlaub mit Freunden so oft in der Katastrophe?
Also erstmal kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das stimmt. Das kenne ich auch. Und ich kenne das auch, dass man danach eher nicht mehr so gerne miteinander spricht. Ich glaube, also erstens sind wir ja ein Volk von Individualisten geworden. Das heißt, jeder hat unglaublich klare Vorstellungen, die er möglichst durchsetzen will. Aber vielleicht ist die Idee an sich, diese Idee, ein großer Urlaub mit Freunden, Bekannten, Jung, Alt, Kinder und so weiter, vielleicht ist das schon eine Fantasie und eine Schwärmerei, die man sich schön malt und dann kommt leider die Realität dazwischen.
Unsere Hörerin Emily Günther, die meint, es liegt daran, dass die Tagesabläufe einfach zu verschieden sind. Also das spielt so ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast, wir sind alle so Individualisten.
Ja.
Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Naja, guck mal, nehmen wir mal an, also bei uns war das so, wir hatten kleine Kinder mit, unsere Kinder, und hatten Freunde dabei, die keine Kinder dabei hatten. So, die saufen bis in die Puppen und die schlafen dann sehr lange oder möchten sehr, sehr lange schlafen. Und deine Kinder stehen aber natürlich morgens um 5.30 Uhr schon vorm Bett und sagen, unterhalte mich jetzt bitte. Und dann ich habe dann im Zweifel auch mitgetrunken, viel zu viel und bin viel zu lange aufgeblieben. Und dann bist du morgens natürlich ein verkatertes Wrack und dann ist der ganze Tag schon mal, dann beginnt er schon so und hört auch wieder so auf. Also klar, wir haben unterschiedliche Erziehungsmodelle, wir haben unterschiedliche Esskulturen, wir haben unterschiedliche Trinkkulturen. Und dann, glaube ich, liegt auf Urlaub an sich so ein großer Druck.
Aha. Weißt du, so eine Erwartungshaltung, ne?
Ja, das muss gut werden, das muss perfekt sein. Das ist wie so ein Glückshandel. Ich lege einen Dollar auf den Roulette-Tisch und ich will aber $5 zurückkriegen. Ne? Also wenn Leute über einen Urlaub erzählen, dann definieren die das ganz oft über Geld und den Wert. Also ich habe für 2 Euro einen super Cocktail getrunken von morgens bis abends. Oder ich habe mich für 5 Euro 2 Stunden massieren lassen. Mhm. So ist eigentlich die Idee. Und jetzt nimmst du deine ganzen Leute mit und du hast vorher natürlich überhaupt nicht besprochen und verhandelt, wie das eigentlich gehen soll, sondern alle haben sich das so ausgemalt. Und das Einzige, was sie vorher hatten, war dieser schöne Prospekt von dem Chalet in Apulien oder wo auch immer mit den 2 Pools.
Ja.
Und dann sitzen dann 20 Leute am Pool und die Hälfte davon sind Kinder, die rumkrähen. Und die anderen sind betrunkene Erwachsene, die ihre Ruhe haben wollen.
Aber das weiß man doch vorher, oder? Also weil unsere Hörerin Britt Pfeiffer, die schreibt auch uns auf Facebook, es liegt daran, dass davor einfach zu wenig Zeit miteinander verbracht wurde. Ja. Jeder lebt seinen Alltag und dann auf einmal mehrere Tage 24 Stunden zusammen. Mhm. So richtig miteinander sein kennt doch kaum einer, Zitat Ende. Müssen wir ins Trainingscamp, bevor wir zusammen verreisen oder wie sieht's aus?
Also ich würde so Centerpark oder Familienhotel oder Cluburlaub vorschlagen. Weil da hast du die Möglichkeit, dich zusammenzusetzen, wenn du es möchtest. Aber jeder hat für sich genug Raum und Möglichkeiten, was anderes zu machen und was Eigenes zu machen. Ne? Mhm. Das klingt natürlich total spießig und das klingt nicht besonders charmant und visionär. Und das kann man natürlich auch keine gute Geschichte darüber erzählen, wenn man gesagt hat, ich habe Urlaub im Club Robinson gemacht oder im Center Park in Holland. Aber da kannst du dir wenigstens aus dem Weg gehen.
Aber wenn
ich kann mich erinnern, so auch so eine typische Situation, dann sitzt mein Freund mit einem Glas Rotwein am Pool und ist ganz glücklich und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen und freut sich, dass er einen im Tee hat. Und dann kommt seine Frau und macht ihn vor der versammelten Mannschaft runter, wieso er mittags um 2 schon so viel Rotwein getrunken hat. Bam.
Ich würde ja an der Stelle sagen, wenn ich jetzt mal einen Rat geben darf, nicht so viel Alkohol trinken oder nicht so mit Leuten in Urlaub fahren, die so wahnsinnig viel Alkohol trinken. Oder wenn wir diese getrennten Unterkünfte, die du auch ansprichst, dann brauche ich doch auch gar nicht miteinander gemeinsam in Urlaub fahren. Dann fahre ich doch einfach nur mit meiner Familie und die Freunde, mit denen fahre ich dann extra oder so.
Mhm. Aber das ist ja auch eine Illusion, dass der Urlaub nur mit der Familie gut ist. Ne? Also das wäre ja genauso eine Frage, wo man sagen kann, wieso geht denn der Urlaub mit der Familie eigentlich so oft schief?
Ich weiß nicht, hab da gar keine schlechten Erfahrungen gemacht mit meiner Familie.
Ich kenne viele Eltern, die sagen, die Ferien sind die schlimmste Zeit. Es ist die Strafe Gottes dafür, dass man Kinder hat. Weil du hast sie dann einfach rund um die Uhr und das ist echt, das ist anstrengend. Das sind wir ja auch nicht mehr gewohnt, ne? Wir wollen ja auch Zeit für uns.
Okay, aber wie funktioniert es denn, wenn ich so eine Wunschvorstellung habe von diesem Familienurlaub mit Freunden auch noch, wenn ich da so ein, die so auf so ein Wunschtableau hebe, wie kann ich das umsetzen, dass es so einigermaßen reibungslos, gewaltfrei vonstatten geht, ohne Kiffen, wie zum Beispiel Wouter uns vorgeschlagen hat. Wir sollten kiffen, damit man das übersteht.
Und zwar schon morgens, ne?
Ja.
Also wir haben ganz klar, muss man sagen, Charlotte und ich haben ganz klar den Fehler gemacht, dass wir viel zu vorsichtig waren und die Dinge nicht angesprochen haben. Wir haben uns das nicht getraut zu sagen, wenn uns was nicht gepasst hat. Und ich finde, dass man muss vorher gut planen, man muss das alles besprechen, was will eigentlich wer, in welcher Situation. Und zwar möglichst wirklich, da geht es auch um Essen. Was will man frühstücken? Oder wie viel Vegetarier, Veganer oder Allergiker sind am Tisch? Weil du kannst ja auch nicht mal einfach so einen großen Topf auf den Tisch knallen und davon ausgehen, dass alle das lecker finden und mitessen. Also ich kann mich erinnern, wir hatten zum Teil 4 verschiedene Mahlzeiten auf dem Tisch. Das ist, auch das ist natürlich, das denkst du dir ja vorher nicht. Vorher hast du diese Vision, ne? Wie so schöne Filmkomödie, da sitzen sie alle und die Sonne scheint und es riecht lecker und dann kommt da so ein großer Topf, keine Ahnung, Kokova auf den Tisch oder irgend sowas. Ein Freund von mir hat immer Monate damit verbracht, sich im Internet diese typischen Traumchalets und Schlösser anzugucken. Und die sind dann natürlich doch auch teuer. Und dann musste er immer, dann hat er irgendwann gebucht und dann musste er 18 Leute zusammenkriegen, die mit ihm da hinfahren, weil sich das ja sonst nicht gerechnet hätte.
Also ich fasse mal zusammen. Kommunikation ist zwar nur ein Wort, aber sehr, sehr wichtig, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um Familie geht und vor allem auch um Freunde und man alle am liebsten wunderbar harmonisch in einen Familienurlaub fropfen würde. Und vielleicht nächstes Mal so eine kleinere Unterkunft und dann nur die 2 besten Freunde mitnehmen. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, also ich gehe zum Beispiel regelmäßig mit meinem besten Freund wandern. Das ist dann ja die kleinstmögliche Gruppe. Und das ist, selbst das ist schon eine Herausforderung. Ne? Wann gehst du morgens los?
Wann kehrt man ein?
Wie lange willst du überhaupt laufen? Der ist dann so, der sagt dann, Martin, es sind nur noch, wirklich, es sind nur noch 1,5 Stunden. Und ich weiß aber, wenn der 1,5 Stunden sagt, das sind 4,5. So, wenn ich das weiß, weil ich den so gut kenne, dann ist es ja auch alles nicht so schlimm. Ne? Also ich glaube, das hilft übrigens auch, wenn man Leute sehr gut kennt.
Genau.
Das macht es auch leichter.
Das ist der Tipp, den nehmen wir mit, Martin. Kennen Sie bitte Ihre Pappenheimer, dann vermeiden Sie Katastrophen. Also die Frage heute war, warum enden Familienurlaube mit Freunden oft in der Katastrophe? Und das letzte Wort hat heute unsere Hörerin Fetzi Felsenheimer. Sie schreibt, es gibt auch Familienurlaub ohne Freunde, der in der Katastrophe endet. Vielen Dank, Martin, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Meine Kollegin Katja Bigalke macht sich jede Woche auf die Suche nach dem Leben in den Dingen, also nach Menschen und ihren Lieblingsgegenständen, die ja dann irgendwie auch was über den Menschen erzählen, der diesen Gegenstand besitzt. Und wir hatten schon mal die Geschichte von einem alten Handtuch, ein Sammelstück hatten wir, ein Buch, das die Lebensgeschichte der entsprechenden Person ganz gut abbildet. Und heute? Hallo Katja.
Hallo.
Diese Woche hast du dich mit Alex getroffen. Wer ist Alex und was hat der sich für einen Gegenstand ausgesucht?
Also Alex ist ein Mann, den kenne ich seit meiner Ausbildung an der Journalistenschule. Und unsere Wege kreuzen sich immer mal wieder bei einer gemeinsamen Freundin. Und diese gemeinsame Freundin, die hat mir irgendwann diese Geschichte von Alex und diesem Ding erzählt, was ihn tatsächlich, seitdem er es besitzt, ziemlich auf Trab hält. Und ich würde sagen, die Beziehung ist eine fürsorgliche. Also er muss Fürsorge übernehmen für dieses Ding. Und so vielleicht vorweg, es ist kein Tamagotchi.
Und kein Kind.
Und kein Kind, genau. Hören wir mal rein.
Eine Armbanduhr, die ich von meinem Opa geerbt habe, beziehungsweise den Opa habe ich nie kennengelernt, in irgendeinem Heiligabend, schon später, als wir relativ viel Sekt getrunken hatten, kramte meine Oma das mal aus der Schublade raus, wo das seit dem Tod meines Opas so seit 25 Jahren wahrscheinlich gelegen hatte, diese Uhr. Das ist so ein 60er-Jahre-Modell, schätze ich, also so ein sehr schlichtes Ziffernblatt, alles so metallisch glänzend, also auch das Ziffernblatt changiert so in so silbrigen Tönen eigentlich, die Zeiger und die Ziffern, es gibt gar keine Ziffern, sondern nur Striche auch. Und das Armband ist auch so silbrig glänzend und so ganz fein geflochten. Und das heißt Milanese. Und dann ging sie irgendwann kaputt und ich brachte sie zum Uhrmacher und war dann, als der Kostenvoranschlag kam, so ein bisschen schockiert, weil es hieß, das kostet jetzt so 2000 Euro, die zu reparieren. Ich glaube, das war ungefähr der Betrag. Und dann muss ich so ein bisschen fassungslos geguckt haben bei diesem Juwelier, bei dem Uhrmacher. Und dann sagt er, naja, die ist aber halt ja auch so wahrscheinlich 20.000 Euro oder sowas wert. Und dann bin ich so ein bisschen benommen wieder auf die Straße getaumelt, weil mir das nicht klar war. Ich habe gedacht, naja, vielleicht ist die 2.000 Euro wert oder sowas. Also, dass die so richtig teuer ist, war mir nicht klar.
Was ist das für ein Hersteller? Den kanntest du auch nicht, als du diese Uhr geschenkt bekommen hast.
Ich habe das nie so richtig damit in Verbindung gebracht. Ich kannte das wahrscheinlich schon, weil da gibt es ja im Spiegel oder sowas immer mal Anzeigen dafür. Das ist Patek Philippe heißt das. Das ist so eine Schweizer Marke, die immer damit Werbung machen, dass man die vererbt. Also eigentlich, das ist eigentlich deren Reklamekonzept, dass sie immer, meistens ist da ein Vater mit seinem Sohn und es wird immer irgendwie darauf angespielt, dass der die Uhr mal kriegen wird.
Wie lange hast du die jetzt schon?
So 18, 19 Jahre. Ist auch echt ein teures Hobby, diese Uhr, weil man könnte ja meinen, dass so eine Uhr, die so teuer ist, besonders robust ist, ist sie aber nicht, sondern die hat eigentlich alle paar Jahre irgendwas und dann ist es halt so, das kann ein Uhrmacher hier nicht reparieren, weil diese Firma sitzt auf den Teilen. Das ist immer so eine Riesenprozedur. Dann wird diese Uhr nach Genf geschickt. Das dauert dann immer 4 Monate oder sowas. Dann kommt es zurück, repariert und dann kostet es halt, also unter 800 Euro hatte ich, glaube ich, nie. Also ich habe wahrscheinlich im Laufe der Jahre in diese Uhr so 8000 Euro oder sowas reingesteckt, schätze ich.
Es gibt ja diesen Spruch Adel verpflichtet. In diesem Fall ist es jetzt irgendwie das Erbe, was verpflichtet. Wie würdest du diesen Beziehungen beschreiben?
Das finde ich, das passt ganz gut. Tatsächlich ist es so, dass es so ein bisschen, ich mich auch verpflichtet fühle, die eben in Ordnung zu halten und dass die läuft. Also der Vergleich hinkt so ein bisschen. Aber wenn man irgendwie ein schönes Haus auf dem Land mit einem tollen Grundstück erbt oder so, dann würde es mir jedenfalls auch schwerfallen, das dann zu verkaufen. Auch wenn ich mir ausrechnen könnte, so ein Quatsch, kann ich mir doch viel besser ein Ferienhaus mieten für die 3-mal im Jahr, die ich da hinfahre oder so. Aber das würde mir schwer fallen und ich würde mich so ein bisschen verpflichtet fühlen, das in Ordnung zu halten und zu reparieren, wenn da was am Dach kaputt ist oder so. Und vielleicht ist das mit der Uhr so ähnlich. Es war der letzte Sitzungstag der Kohlekommission und ich musste dahin, um darüber zu berichten. Also um 5 wollte ich, glaube ich, am Wirtschaftsministerium sein. Und mir fiel erst unten im Hof, als ich mein Rad aufgeschlossen habe, auf, dass ich diese Uhr noch umhatte. Und die verträgt eben das Radfahren schlecht. Deswegen habe ich sie abgemacht und in die Hosentasche gesteckt. Und bin dann dahin gefahren. Bis um 9:30 oder sowas war ich da beschäftigt. Und dann habe ich gemerkt, als ich mein Rad wieder aufgeschlossen habe, wo ist denn diese Uhr? Also dann war klar, ich habe die offenbar verloren, diese Uhr.
Wie war das? Wie hat sich das angefühlt?
Also ich habe mich wahnsinnig geärgert und war auch traurig. Und vor allen Dingen habe ich natürlich auch gedacht, du Vollidiot, hättest du sie halt verkauft. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag was verliere, aber so alle paar Jahre kommt mir das schon mal vor. Also zum Beispiel mein Portemonnaie bin ich schon öfter mal losgeworden und habe es immer zurückgekriegt. Und deswegen weiß ich auch, wie das so funktioniert mit Fundbüros und so. Es gibt in Berlin so eine zentrale Website vom Fundbüro und da wird alles, was gefunden wurde, aufgelistet. Und ich bin, glaube ich, direkt am nächsten Tag in Urlaub gefahren, aber habe aus dem Urlaub immer mal auf diese Seite geguckt und tatsächlich tauchte dann diese Uhr da auf. Ich habe dann angerufen da, man kann dann auch anrufen, und habe gesagt, ich denke, das ist meine Uhr. Und die Dame, die da am Telefon war, hat sich die dann noch ein bisschen beschreiben lassen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich gesagt habe, die hat hier mit dem Armband, das ist eine so eine Stelle, da ist so ein kleines Ding gebrochen. Wenn man da so drüber fährt mit dem Finger, dann ist da so ein kleiner Widerstand. Und dann hat die gesagt, okay, ich habe den Eindruck, dass die ihnen gehört. Und genau, die wollte dann wissen, was ist die denn so in etwa wert? Weil dem Finder steht ja auch ein Finderlohn dann zu, ich glaube 10%. Und dann habe ich gesagt, naja, ich weiß es nicht so genau. Ich wollte aber auch ehrlich sein, ich weiß es nicht so ganz genau. Aber so ungefähr dürfte die so etwa 20.000 Euro wert sein. Und dann sagte die, nee, die Kategorie haben wir hier nicht. Ich schreibe jetzt mal 2.000 Euro hin. Und natürlich wäre das auch für die Verwaltung, die hätte sonst eben erheblich mehr Gebühr kassieren können an dieser Stelle. Und für einen Finderlohn wäre es auch anders gewesen. Aber das hat sie dann offensichtlich überfordert und sie sagte, nee, ich schreibe da 2.000 Euro hin und damit ist gut. Also es ging noch weiter, weil ich hätte natürlich, also ich hätte mich wirklich sehr, sehr gerne bei diesem Finder bedankt und es stellte sich aber raus, als ich die abgeholt habe, dass das ein Polizist war, der die gefunden hatte. Und im Fundbüro haben die mir dann aber gesagt, Polizist, der sowas findet, das gehört quasi zu seinen Aufgaben, dass er sowas abgibt, der kriegt keinen Finderlohn und sie dürfen auch den Namen nicht rausgeben.
Das war dann immerhin mal ein günstiger Fall, ein günstiges Ereignis mit der Uhr.
Im Vergleich zu jeder Reparatur total günstig.
Das ist doch unglaublich. Das ist die unglaublichste Dinggeschichte, die ich hier je gehört habe.
Ja, ich bin auch jedes Mal wieder überrascht, wenn ich sie höre.
Also ich würde ja fast sagen, das ist so Klaas Relotius-mäßig ausgedacht, weil das hat ja so viele Wendungen, wo du denkst, was hat diese Uhr nur an sich, wirklich.
Ja, zumal diese Geschichte mit dem Finderlohn, die kam jetzt noch oben drauf. Ich kannte bislang immer nur die Geschichte mit diesen Reparaturen und fand die schon absurd genug, aber das war jetzt echt toll.
Und wirklich, er hat ja gesagt, teures Hobby, also weil ich zahle maximal 5 Euro für einen Batteriewechsel, so teuer sind meine Uhren, da wird nichts repariert, wenn die kaputt sind aus dem Kaugummiautomaten, dann gibt es neue. Ist das so ein Männerding, Marco, würdest du das sagen? Du hast zum Beispiel gar keine Armbanduhr.
Wenn es das wäre, wäre ich kein Mann.
Also du trägst gar keine Uhr?
Schon länger nicht mehr.
Ah, zeitloser Mann.
Also, und Schmuck auch nicht übrigens.
Also ich meine,
der hat einen Ring,
der Ehering.
Das ist ein heiliges Teil.
Er hat ja gesagt, wenn die repariert werden muss, dann schickt er sie nach Genf.
Der
Uhrmacher schickt die nach Genf, dann dauert es 4 Monate und kostet wahnsinnig viel Geld. Warum trägt er diese Uhr? Warum liegt die nicht in der Schatulle?
Ja, die Uhr ist halt von dem Opa und ich glaube, er findet sie tatsächlich auch sehr, sehr schön. Ist auch eine schöne Uhr und ist tatsächlich auch überhaupt gar keine protzige Uhr. Also es ist wirklich jetzt nicht so ein Ding, so bling bling, sondern eine schöne, schlichte Uhr, die er gerne trägt und ich glaube, die ihn dann irgendwie doch mit dem Opa verbindet und über den Opa dann auch mit der Oma, mit der er wohl viel Zeit in seiner Kindheit verbracht hat. So.
Aber da hätte ich ja wirklich so Angst, weil wenn er sagt, mit der kannst du nicht mal Fahrrad fahren, die würde ich zu Hause dann irgendwie auf so ein Samtkissen legen.
Er sagt auch, normalerweise trägt er sie nicht zu so Jobs oder so oder wenn er unterwegs ist, sondern er trägt sie zu besonderen Anlässen, wenn er zum Beispiel mit der Bahn fährt.
Ja, oder wenn die Kohlekommission zum letzten Mal tagt. Das ist natürlich auch ein besonderer.
Das war ein Versehen. Ja.
Also Katja, vielen Dank für diese Geschichte. Ich bin jetzt schon gespannt, was du nächste Woche für eine Dinggeschichte
mitbringst. Oh, da habe ich was Schönes.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Also mein Vorschlag ist, wir packen es mal aus. Gut. Hier ist dein Glas. Wir nehmen jetzt, habt ihr eine Pipette da drin?
Eine Pipette gibt es nicht.
Eine Pipette gibt es nicht. Na gut, dann machen wir es mal unprofessionell. Hol doch mal einen Plastiklöffel, dann sind wir auf der sicheren Seite.
Wir können es ja mal erstmal mit einem Bluttröpfchen versuchen. Gib mal dein Blut her.
Mein Gast heute, Marco, hat Fragezeichen auf der Stirn. Das passiert bei dir sehr selten, dass du nicht weißt, worum es geht. Du bist ein Checker. Was meinst du, was könnten diese beiden Männer, die haben nichts mit Dracula zu tun, auch wenn es Blut ist, was könnten diese beiden Männer vorhaben?
Muss gestehen, nicht die leiseste Ahnung. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin.
Du bist bei Plus Eins, das ist die gute Nachricht. Also wir sind in Julius' Wohnung in Berlin-Friedrichshain und der hat zufälligerweise ein Mikroskop da rumstehen und zu Besuch ist sein guter Freund Hagen, der ist Lehrer für Physik und Chemie, war aber auch mal Pharmavertreter. Gibt dir immer noch keinen Hinweis. Ich weiß ja, was es ist, deswegen kann ich sagen, es führt dich auf die ganz falsche Fährte. Was könnten diese beiden Männer unter diesen Voraussetzungen gemeinsam machen? Natürlich backen.
Natürlich.
Unsere Teig auf Wanderschaft. Das ist der Hermann.
Also jetzt musst du erstmal hier das Licht einfangen.
Ja, das funktioniert hier gerade irgendwie noch nicht so richtig.
Und ich mach mal in der Zwischenzeit ein Tröpfchen von der Suppe da drin. So. Jetzt brauche ich ein Deckglas. Die Deckgläschen sind so kleine, ganz zierliche. Und jetzt lege ich das mal hier rein. Und schau mal, ob du irgendwelche rundlichen Körper siehst.
Ich sehe nur einen klitzekleinen schwarzen Fleck.
Bisschen hin und her justieren an dem. Ja. Du siehst nicht viel Hermann. Hermann ist ja die Gesamtheit, ist ja die Entität.
Und Hermann besteht aus vielen kleinen Zellen.
Die bewegen sich dann da drin, oder?
Ja, die einen müssten wachsen und die Bakterien, die bewegen sich wahrscheinlich ein bisschen. Also nicht, dass du denkst, da ist Zoo drin. Ne?
Nein, nein.
Es geht schon ruhig zu.
Was findet man denn noch außer Bakterien da drin?
Du müsstest noch Hefezellen finden. Das heißt, da sprost immer wie so eine Blase raus und so vermehren die sich die Hefezellen. Und Bakterien, ich weiß nicht, entweder sind die als Kugeln miteinander oder einzeln, müssen wir halt mal gucken. Ich meine, Mikrobio ist jetzt nicht mein Supergebiet. Ich kenne mich bei Menschen besser aus mit der Verdauung von diesen Dingen.
Das kommt da bin ich später, besser.
Das kommt auch noch.
Gebacken ist.
Und fahren wir durch die Ebenen. Stopp. So rundliche Zellen müssen drin sein. Große und an denen hängen so kleinere.
Jetzt sehe ich da so lauter so Flecken. Könnte mir jetzt genauso gut auch ein Bild von der Mondlandschaft sein. Also. Aber ich sehe was.
Ich meine, das gast ja permanent aus. Ne? Also, ich habe meinen Schülern immer beigebracht. Jetzt kommt der Lehrer durch, sorry. Hefe frisst Stärke. Dann pupst sie CO2. Und außerdem geht der Alkohol hinten raus. Und in dem Fall ist Pupsi als Kohlenstoffdioxid. Und das merkst du dir doch, oder?
Ah, jetzt sehe ich was.
Besser, ne?
So. Oh. Das ist diese typische Hermann-Kolonie. Kennt man sofort.
Ja, ja, klar. Wie würdest du es beschreiben, wenn du deine Nase traust? Riech mal. Süß, sauer, bitter, salzig oder umami?
Sauer.
Sauer.
Und ein bisschen alkoholisch.
Gott sei Dank. Wenn es noch länger stehen lässt, können wir es destillieren. Dann können wir Party feiern.
Was macht man denn am besten daraus?
Also ich kenne Hermann so nicht, aber es ist die Ausgangssubstanz, dass du damit was backen kannst. Ich überlege mir gerade, was der Hintergrund sein könnte. Du musst dir so vorstellen, es gibt da verschiedene Stämme. Also bei Bakterien, bei Pilzen spricht man von Stämmen. Und es gibt ja manche, die haben so einen Super-Hermann dann wahrscheinlich, dass manche eben ein super schmeckendes Brot davon haben. Und dann geht es weiter. Also mein Vorschlag ist, wir vermischen es jetzt hier mit Mehl.
Können wir machen.
Lass uns bis morgen stehen. Kohlenstoffdioxid, was da entsteht, die Gase, tun den Teig hochtreiben. Dann hast du den Sauerteig und dann kannst du einen Tag später irgendwie backst du das Ganze. Und dann hast du den Kuchen, der halt auch die Poren hat. Und allein dadurch, dass es geht, merken wir ja, ob es was taugt. Also, gehen wir mal in die Küche. Hast du eingekauft?
Nein.
Das ist sehr schlecht.
Das haben wir alles da.
Okay. Also, ich diktiere. 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker. Das ist ja schon wieder ganz schlecht. Die Gesellschaft ist total überzuckert. Man muss sich nicht wundern, wenn man Nagelpilz hat und Fußpilz hat.
So, 100 Gramm das, ne?
100 Gramm Zucker, ja. Jetzt machen wir 200 Milliliter Milch.
So. Mit.
Sag mal, Julius, wenn der Kuchen was wird, ne?
Ja.
Dann nennen wir den Hermann um. Weil ich finde Hermann so komisch. Den Hermann nennen wir Julius oder irgend sowas. Oder Paul.
Ja, gut.
So, jetzt machen wir noch 100 Milliliter Öl.
Alles klar.
Ups, das war zu viel. Ach, warte mal, ich hole mal ein bisschen Papier.
Also ich mache hier mal weiter, während du da wischst. Ich mache schon mal den Vanillezucker rein und die drei Eier.
Gut. One, two, three.
Was ist denn das schwarze Ding da?
Das ist sehr interessant. Es gehört natürlich nicht rein. Das heißt Drosophila melanogaster. Das heißt wirklich so.
Das ist nicht eine Fruchtfliege?
Naja, klar. Und die Arme ist natürlich jetzt. Er ist offen. Guck mal, die hat rote Augen, siehst du das?
Du kannst da noch Augen erkennen.
Ja,
jetzt von deiner Seite
aus. Da sieht man das, ne?
Ja.
So eine Fruchtfliege, sind viele Fruchtfliegen.
Ja, ich so. Ich mag Fruchtfliegen, ich hab gar nichts.
Du magst Fruchtfliegen, ich mag's überhaupt nicht. Ich mag nicht immer, wenn du Fruchtfliege sagst, das klingt so ekelhaft. Sag Melanogaster.
So, und wie viel Backpulver? 2 Teelöffel. Guck mal, und im Retro-Look ohne Metall darfst du jetzt rühren.
Genau, ich fange an zu rühren.
Also ich meine These wäre jetzt, dass man da ein bisschen mehr Herz dran muss.
Turbo. Sieht sieht doch gut aus.
Das mag ja früher immer so gemacht haben, ne? Obwohl, wann wurde der Schneebesen erfunden? Das war damals der Tod vom Hermann Kuchen, der hat den total nicht vertragen. Ja. Ist er dann in der Friedensbewegung in den 80ern neu mit Holzlöffeln zusammengerührt.
In Bonn war die größte Demo im Hofgarten.
Da war ich sogar.
Echt?
Mit meiner Mutter.
84
muss es gewesen sein,
ja. NATO Doppelbeschuss.
Genau.
Und dann haben sie im Hunsrück haben sie über 70 Atomsprengköpfe im Silo versenkt.
So, schüttelt man die jetzt einfach da rein, oder was?
Nee, ich denke mir, jetzt ist gehen lassen angesagt.
Boah. Also ich rieche den Hermann deutlich. Mhm. Der riecht ja fast stärker jetzt in dem Teig als ohne. So, und jetzt warm, zugedeckt, stehen lassen. Und du würdest sagen, die ganze Nacht, ja?
Ja. Dann muss sozusagen zu sich kommen.
Morgen früh backen. Ja. Ist ja für dich jetzt der Horror, wenn du gerade ordentlich gesund dich ernährst, aber ich freue mich auf Kuchen zum Frühstück. Okay.
Ausnahmen bestätigen die Regel. Also Julius, was ich dir mal fragen wollte, ich war ja lange nicht mehr bei dir und ich würde es mir einen riesen Gefallen tun, wenn ich wieder bis Montag hier bleiben könnte. Wäre das okay für dich?
Ja, okay. Du musst nur jetzt im anderen Zimmer schlafen, weil ich getauscht habe.
Achso,
die Zimmer.
Okay, kannst du da.
Beim Backen selten so viel gelernt. Also ich habe mitgenommen, Zucker macht anscheinend Nagelpilz oder Fußpilz. Keine Ahnung. Fruchtfliegen haben rote Augen und das siehst du nur, wenn du ein Mikroskop beim Backen mit dabei hast. Marco, du hast aber ganz oft mit dem Kopf genickt.
Ja, durchaus. Aber es gibt auch viele Fakten zu checken nach diesem Beitrag, da bin ich sicher.
Zum Beispiel?
Das mit dem Nagelpilz, das hat mich sehr erstaunt und das glaube ich auch erstmal nicht.
Wie wissenschaftlich gehst du so an Sachen ran, wie es Backen?
Gar nicht, weil ich gar nicht backe.
Ja, warum eigentlich nicht? Deine Frau muss immer ran.
Meine Frau ist Meisterin darin. Und unsere Tochter erst recht.
Also ihr habt ja auch teilweise schon eimerweise Pflaumen an uns weitergereicht aus eurem Garten, damit wir backen. Aber du bist schon immer der Nutznießer.
Wir nennen das Outsourcing. Mhm.
Also Hermann ist jedenfalls unser Teig auf Reisen und durch ihn lernen wir jede Woche neue Menschen kennen, neue Geschichten. Und du hast gesagt, es gibt auch so ein Upgrade von Hermann.
Also wir hatten zwei liebe Gäste zum Abendessen vor 2 Wochen und da hieß es gäbe wieder so einen Hefepilz, der unterwegs sei und wir sollen den unbedingt versuchen. Der heißt aber wohl nicht Hermann, er hat wohl noch keinen Namen in der Umgebung, in der er gerade kursiert und wir werden ihn wohl bald erhalten.
Ich schlage dann Marco vor.
Das werde ich nochmal überlegen.
Gut. Also vielleicht kommen dann auch mal meine Kollegen Stella Lunke und Josef Maria Schäfers bei euch vorbei, wenn ihr mal diesen Hermann-Upgrade-Teig backt, weil die begleiten Hermann immer auf Reisen und deswegen haben wir jede Woche diese leckeren Backgeschichten. Neulich stand bei uns im Hausflur und unserem Mehrparteien-Mietshaus ein Zelt. Also ein aufgebautes blaues Zelt und dazu gab es die Information in unserer Nachbarn-WhatsApp-Gruppe. Bitte weckt nicht die Kinder auf, die hier schlafen. Unsere großen Korridore sind perfekt für Übernachtungspartys mit Zelten. Ich möchte alle Familien einladen, mitzumachen. Eine großartige Idee, um eine wundervolle Nachbarschaft zu kreieren. Ja, die haben wir, glaube ich, schon, Marco, oder? Das kann man nicht anders sagen.
Wir sind auf gutem Weg.
Und deswegen bist du auch hier heute mein Lieblingsgast, mein Plus Eins, mein Nachbar Marco Schulz aus dem... Ihr seid im 4. OG, ne? Ich muss immer, weil wir Soutin wohnen, zähle ich immer... Also für mich seid ihr im 4.
Also wir sind im 4. Ja. Auf dem Fahrstuhl drücken wir die 3, aber wir haben oben sogar Maisonetten, wir haben sogar 2 Geschosse.
Also unser Haus ist ein ganz besonderes Haus. Du hast ja mal im Heimatmuseum des Bezirks recherchiert. Du hast Fotos ausgegraben von unserem Gebäude, in dem wir wohnen und du hast sie auch im Flur aufgehängt. Wie würdest du unser Haus beschreiben?
Unser Haus ist eine Mischung aus Altbau und Neubau. Es wohnen 80 Menschen drin und es ist eine Wohngemeinschaft, die entstand vor nunmehr 10 Jahren. Und wir haben ganz verschiedene, ganz tolle Menschen bei uns. Wir haben Künstler bei uns, Musiker bei uns. Wir haben einen Querschnitt durch die Gesellschaft und wir haben mal gezählt, eine Zeit lang waren wir sogar 7 Nationen.
Wie viele haben wir jetzt?
Ich weiß nicht genau, 5 oder 6, aber das kann sich ja wöchentlich ändern.
Und das Gebäude an sich, das war ja mal so irgendwie ein evangelischer Stift, hast du rausgefunden?
Ganz recht, das ist Friedrich Stift, das wurde 1892 gegründet und es gibt so eine uralte Postkarte, wo man sehen kann, dass die ganze Nachbarschaft noch gar nicht bebaut war. Das steht tatsächlich relativ alleine am Ende des 19. Jahrhunderts.
Und die Straßenbäume waren auch nur so ganz dünn auf dem Bild. Ist dir das aufgefallen?
Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Wir haben es zwar im Detail retuschiert, eine liebe Nachbarin, die grafisch sehr begabt ist und ich, aber das hätte ich jetzt aus dem Kopf auch nicht gewusst. Aber spannend ist natürlich, es ist eines der ganz wenigen denkmalgeschützten Objekte in der Umgebung. Bis zum Rathaus Steglitz steht es auch alleine als denkmalgeschütztes Objekt.
Und du hast zwar jetzt noch nie in unserem wunderschönen Haus eine Zeltparty auf dem Flur organisiert, aber zum Beispiel schon mal ein Grillfest. Du hast mir einen Nebenjob als Gärtnerin besorgt. Du bist sehr, sehr engagiert als unser Nachbar. Ich würde sagen, du bist der Engagierteste. Warum?
Weil mir dieses Haus viel bedeutet und Spaß macht. Als wir das vor 10 Jahren erstens mal gekauft haben, zum ersten Mal Eigentum erworben haben, dort eingezogen sind und lauter neue Menschen dazu kamen, haben wir uns begonnen zu orientieren. Den Arzt suchen, den Supermarkt suchen, den Bäcker suchen und das hatten wir alle gemeinsam gleich und wir kamen relativ schnell ins Gespräch mit all denen, denen es genauso ging.
Mhm. Ja gut, aber manche sind ja nicht so, also ich kenne es ja von mir, wenn ich abends nach Hause komme, dann will ich in meine Wohnung, habe keinen Bock noch auf irgendwelche anderen Leute, mach Tür zu, tschüss.
Ja, das kann ich auch verstehen, das geht mir manchmal auch so, aber auf der anderen Seite bin ich auch neugierig, wer hinter der Wand wohnt.
Und es gibt ja leider eine Sache, muss man sagen, die droht jetzt unsere Hausgemeinschaft, ich muss lachen, weil es ist eine lustige Angelegenheit, aber die droht unsere Hausgemeinschaft so ein bisschen zu entzweien. Es ist das Thema Altglas. Wir haben keinen Altglascontainer mehr bei uns im Gebäude stehen oder auf dem Hof und du schriebst dazu in der WhatsApp-Gruppe eine Moralpredigt, so hast du es selbst angekündigt. Ich finde, wir geben den vielen Kindern in unserem Haus zu oft schlechte Beispiele des Zusammenlebens, egal welche Gründe das im Einzelfall auch haben mag. Ja, bitte erzähl du diese Geschichte vom Altglas.
Also zunächst mal finde ich, dass unser Haus, es ist überhaupt keine lustige Geschichte, unser Haus trauert.
Doch, ich finde, es ist
unser
eine
Haus
lustige
trauert
Geschichte.
Um den Abzug von Altglas-Containern. Da standen über 10 Jahre lang standen da 3 240-Liter-Behälter.
Und wir haben viele Weintrinker im Haus. Schöne Grüße.
Das kann man, da staune ich manchmal auch sehr. Und wo soll das jetzt hin? Also es betrifft den ganzen Berliner Südwesten und das wurde halt umgestellt und jetzt bringt man das an die Straße, in die berühmten großen Glocken. Und das sehen viele von uns überhaupt nicht ein und wir sind in Trauer.
Und es geht auch weiter noch in der WhatsApp-Gruppe. Wie ist es denn? Entschuldigt, dass ich mich einmische, hat jemand anders geschrieben, aber ich liebe unser Haus und manchmal sollten kleinere Fehler nicht zur großen Katastrophe gemacht werden. Vielleicht würde ein eher philosophischer Ansatz einen größeren Erfolg haben.
Ja, die Kritik nehme ich natürlich sofort an. Das ist ja klar.
Aber es ist eine sehr, sehr deutsche Geschichte mit der Mülltrennung.
Ja, das ja, aber zum anderen schummelst du ein bisschen, weil die beiden Beiträge, die du gerade genannt hast, die sind sogar in englischer Sprache in die Gruppe gelaufen.
Ja, ich musste sie übersetzen. Mhm. Ich habe ja keinen simultanen Übersetzer jetzt.
Aber das zeigt auch, wir sind verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen und da gibt es auch viele Missverständnisse untereinander.
Also manchmal ist es Altglas, das Beziehungen zwischen Nachbarn belastet. Manchmal ist es aber auch sowas wie Körpergewicht, was Beziehungen belastet. Jetzt nicht unbedingt nur unter Nachbarn, aber zum Beispiel Körpergewicht, das eine Freundschaft beeinflussen kann. Und eine solche Geschichte wird uns jetzt meine Kollegin Rebecca Endler erzählen. Hallo Rebecca.
Hallo.
Es geht um Körper und es geht um Freundschaft. Wo fängt deine Geschichte an, die du uns mitgebracht hast?
Die fängt tatsächlich bei mir in der Küche an. Und zwar sitzen meine Freundin Siri, um die es gehen wird, und ich beim Tee. Und die Kinder turnen um uns rum. Das sage ich, weil man sie auch gleich hören wird. Und Siri erzählt mir von einem Vorsprechen für eine Kunstperformance. Und das ist eine Kunstperformance über Dicke. Und sofort kickt bei mir mein Berufsinstinkt und ich denke mir, hey, Moment, hier wird es interessant, darf ich das aufnehmen? Und so kommt es, dass mein Aufnahmegerät läuft, genau zu dem Zeitpunkt, wo sie über Facebook eine Einladung bekommt zu dem Event, eben zu dieser Kunstperformance.
Nee, ich gucke gerade, weil ich wurde nämlich heute eingeladen.
Fat Facts?
Was ist mein Name? In ihrer neuen Produktion Fat Facts stellen Angie Hiesel und Roland Kaiser die Ästhetik der Üppigkeit in den Fokus. Dicksein ist ein globales Massenphänomen unserer Zeit, oft gekennzeichnet von Stigmatisierung, Ausgrenzung und Leidensdruck. In Fat Facts werden stark übergewichtige Menschen mit einem positiven XXXXL-Lebensgefühl das Übermaß hinterfragen. Gemeinsam erforschen sie dieses Thema zwischen Lust und Frust, bringen die Sinnlichkeit des Dickseins in Zusammenspiel mit raumgreifender Körperlichkeit in den urbanen öffentlichen Raum. Auf der Basis biografischer Bezüge und persönlicher Vision entsteht ein Performance-Projekt, in dem der üppige Körper Bilder voller Leiblichkeit erschafft. Sinnlich, humorvoll, tragisch, poetisch, skurril.
Ich bin völlig reizüberflutet. Was? Ich habe eine Fat Facts XXXXL positives Lebensgefühl und Roland Kaiser in einem O-Ton gehört. Ordne mir das bitte ein.
Also Roland Kaiser ist tatsächlich ein Namensvetter und nicht der Schlagerbade Roland Kaiser.
Ja.
Und eigentlich ist auch, glaube ich, Angie Hiesel die Hauptkünstlerin. Und ja, in Fat Facts soll es genau darum gehen. Also um Übermaß und um Körperbilder, um Lust und Frust und Sinnlichkeit. der dicken Körper. Und das ist auch genau der Grund, warum ich dachte, ich nehme das jetzt auf, weil Siri und ich kennen uns zu dem Zeitpunkt ungefähr 1,5 Jahre. Mhm. Und wir haben noch nie über Körper und über Figur gesprochen. Das haben wir bis dahin einfach völlig ausgeklammert. Und jetzt auf einmal ist es halt so der rosa Elefant im Raum. Und ich dachte mir, hey, das begleite ich jetzt einfach mal.
Wieso habt ihr vorher nicht drüber gesprochen? Beziehungsweise andersrum könnte man ja fragen, warum solltet ihr darüber gesprochen haben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn Menschen sich kennenlernen und dann so ganz frisch sich kennenlernen und vor allen Dingen, wir sind halt beides Mütter gewesen und in der Zeit nach der Geburt ist Körper sowieso so eine sehr heikle Angelegenheit und ich in meinem Fall habe ich zum Beispiel krass abgenommen und ich war zu der Zeit so ein Zweig und sie war das Gegenteil und deswegen war das einfach so offensichtlich, dass wir da nicht drüber gesprochen haben, weil es heikel ist und wenn man sich kennenlernt, dann ja, das, also man, wie würdest du so ein Gespräch anfangen?
Ich weiß nicht, das spielt halt eine Rolle, ob das dich gerade in diesem Moment wahnsinnig beschäftigt, wenn du darunter gelitten hast, dass du ein Zweig bist und sie meinetwegen ein Stamm in der Freundschaft, dann würde ich sagen, ja, wie geht's dir damit oder so?
Ja, also dieses Gespräch haben wir dann später geführt, eben durch diese Performance. Manchmal braucht es einfach einen Auslöser.
Eine irre Geschichte. Es ist eine Freundschaft zwischen Rebecca und Siri. Beide haben irgendwie mit Körperlichkeit zu tun und zwar im Zusammenhang mit ihren Kindern. Rebecca, du hast gesagt, du hast abgenommen, deine Freundin Siri hat zugenommen und da kriegt sie jetzt auf einmal diese Facebook-Einladung zu diesem XXL Fat Facts Event.
Hast du dir schön gemerkt, ja genau. Und obwohl, also man hört sie ja auch schon darüber lachen und natürlich weiß sie, dass sie da ja mit gemeint ist, weil sie war ja auch bei dem Casting. Trotzdem kann sie sich nicht so richtig mit dem Projekt identifizieren.
Aber ist geil, ne? Vor allem so Stigmatisierung, Mama. Ausgrenzung, Leidensdruck. So vor allem auch so werden stark übergewichtige Menschen. Wow, also ich weiß, dass ich dicke bin, ja, aber ich fühle mich gerade, als würde ich die 200 Kilo fliegen, weißt du, so und hätte so die. Ich wurde, glaube ich, noch nie ausgegrenzt oder so. Also es ist halt dramatisch, habe ich das Gefühl, als die Erfahrung, die ich in meinem Leben so gemacht habe, weißt du, was die sich so vorstellen.
Es wäre irgendwie ganz interessant zu wissen, was die anderen mit
Klar, ich weiß ja nicht, was die erlebt so erlebt haben.
Vielleicht
hängt
es auch an deiner Persönlichkeit, dass du dich nie ausgegrenzt gefühlt hast.
Wie viel wiegt Siri denn?
Ich weiß
also,
nicht.
Also wenn man sagt dick sein, das ist ja sehr, sehr subjektiv.
Also mich erinnert sie so ein bisschen an so eine Niki de Saint-Phal. Also diese Skulpturen von diesen Frauen, so ein bisschen, so kann man sich die vorstellen. Das ist auch das Bild, was ich das erste Mal hatte, als ich sie gesehen habe. Und zwar habe ich sie an dem fürchterlichsten Ort auf der ganzen Welt kennengelernt, meiner Meinung nach in der Vorhölle, und zwar in einem Kindercafé. Und da fiel sie mir sofort auf, weil sie total sichtbar mit den Augen gerollt hat, wenn andere Mütter sich ganz fürchterlich tüdelig angestellt haben oder so. Und dadurch habe ich sofort eine innere Verbundenheit mit ihr gefühlt. Siri ist super direkt. Sie hält nicht hinterm Berg, wenn sie irgendwas scheiße findet. Sie ist sehr meinungsstark, auch sehr laut. Nur wenn es um sie geht, da hat sie irgendwie einen blinden Fleck, würde ich sagen. Weil zu der Zeit sind unsere Kinder schon bei der gleichen Tagesmutter. Und da habe ich ein paar Mal mitbekommen, wie die Tagesmutter beim Abholen zu Siri meinte, ja, also ihr Sohn hat schon wieder nicht sein Gemüse angefasst. Das wäre schon wichtig, wenn sie zu Hause dem Kind auch mal Gemüse voressen würden. Also ich weiß, es ist schwer, aber sie müssen da als gutes Beispiel vorangehen. Und ich dachte mir so, ey, mein Kind hat noch nie einen Brokkoli in den Mund gegessen und diese Frau würde einfach nie auf die Idee kommen, mir das zu sagen. Ne? Und mich hat das so aufgeregt und sie hat einfach so mit den Schultern gezuckt und gesagt so, ja. Und das war komisch, weil in allen anderen Punkten, also wenn irgendwer anders diskriminiert oder ausgegrenzt wird, dann ist sie halt sofort so wie so eine Walküre dabei und verteidigen. Aber was sich selbst angeht, da ist sie halt irgendwie wie Teflon. Die hat das gar nicht so richtig an sich rangelassen. Und ja, deswegen sagt sie ja auch Ausgrenzung von Dicken. Ach, das ach ja, das geht sie, also sie hat das selbst nie erlebt und klar, sie passt körperlich in das Schema, aber ja, und der Grund, warum sie überhaupt zugesagt hat zu dieser Performance, da ist nämlich auch ziemlich wichtig, ist, dass Siri Geld braucht. Also sie ist Schauspielerin und lebt zu der Zeit von Hartz IV und ist seit längerem auf der Jobsuche und auch da immer, also selbst für, als Kassiererin in einem Bioladen hat man ihr gesagt, ne, jemand mit ihrer Körperfülle, der würde als gesundes Beispiel, also im Bioladen und so weiter, also wirklich fies. Und der Job jetzt hier, die Performance, ist halt zum ersten Mal richtig gut bezahlt. Deswegen hat sie da zugesagt.
Und was mich halt fuchst und was mich halt schon auch ärgert, ist, dass man jetzt fast, weiß nicht, 24 Jahre seines Lebens Theater macht und seine erste bezahlte Produktion jetzt hat, weil man dick ist, ne?
Das ist irre. Aber überhaupt dieses Diskriminierungsding, ich habe mir da noch gar nicht so Gedanken für mich selbst drüber gemacht. Also ich bin jetzt auch nicht die schlankste Gerte im Stall oder so. Aber zum Beispiel im Job oder so habe ich mich noch nie diskriminiert gefühlt, Gott sei Dank noch nie sowas erlebt. Aber zum Beispiel beim Sport kenne ich das auch sehr gut, dass wenn mich jemand anguckt und denkt so, ach, du bist schon mal einen Marathon gelaufen, dann denke ich so, ja, man kann doch mit 80 Kilo kann man auch einen Marathon laufen. Also kennst du das auch so, Diskriminierung aufgrund von Körperlichkeit?
Kenne ich durchaus, ganz klar. Also meine T-Shirt-Größe ist 3XL und wenn man so in einen Laden geht in dieser Stadt und sich mal versucht, dann die richtige Kleidung zu suchen, dann wünscht man sich alle Kleidung unter XXL weg und dann sind die Läden leer. Das ist nicht einfach und ich habe das schon erlebt und so bei Teamtagen, wir hatten mal so ein Team-Event in Amsterdam, wo ich mal eine Zeit lang gearbeitet habe, da wurden dann so Team-Trikots ausgetauscht und ich war ausgerechnet in der Rosa-Gruppe und das T-Shirt, nun ja, das habe ich zwar anziehen können, aber gefühlt habe ich mich scheiße.
Diese Klamottenfrage, da werden wir auch gleich weiter drauf kommen, weil ein Detail von dem Ganzen habe ich nämlich noch gar nicht erzählt. Und zwar, diese Performance soll zum einen im öffentlichen Raum stattfinden, mitten in der Kölner Innenstadt, und Siri soll im Badeanzug tanzen. Also the full Monty quasi, wenn man so will. Und das, obwohl sie selbst seit einer Ewigkeit nicht mehr im Schwimmbad war, eben weil sie sich in Badeklamotten umfühlt. Trotzdem sagt sie, Stigmatisierung, Ausgrenzung kenne ich nicht. Also da merkt man schon auch den inneren Widerspruch.
Klar gibt es Dinge, die mich nerven, die mir auch auffallen und die ich jetzt nicht so geil finde oder was, aber das hat mich jetzt nie...
Du hast dich ja selbst aus dem Schwimmbad beispielsweise ausgegrenzt.
Ja, okay, ja.
Also das heißt, sie ist dann einfach nicht schwimmen gegangen und hat es aber auch gar nicht so als Diskriminierung oder als so ein...
Ich glaube, dadurch, dass sie das denkt, sie hätte sich das selbst auferlegt und als sei das gar nicht was von außen kommt, hat sie das nicht als Ausgrenzung wahrgenommen. Also, weil es eben selbst auferlegt ist. Aber das ist natürlich klar, dass es nur zum Schutz ist vor dem, was
so kommen würde. Ja.
Genau. Als dann, ich glaube, so 2 Wochen später die Proben beginnen, wird dann zum Glück sehr schnell klar, Siri muss das mit dem Badeanzug doch nicht machen, weil sie nämlich eine andere Frau gefunden haben, die sich selbst als Botschafterin für Liebe in allen Körperformen versteht. Und die übernimmt dann den Part im Badeanzug. Und für Siri, ja, Erleichterung ist gar kein Ausdruck für das, was sie da fühlt.
Das hat halt, das waren ja Felsklötze, die mir da, ne? Das war schon echt ganz...
Also du musst jetzt keine Angst mehr haben, dass deine Oberschenkel aneinander reiben.
Ich bin nicht mehr man muss mich nicht mehr im Bikini betrachten, das ist ganz schön.
Und das, was sie da meinte mit denen, oder was ich meinte mit den Oberschenkeln aneinander reiben, das ist auch was.
Kann ich
das
auch.
Ich habe das noch nie gehört.
Selbst ich.
Sie nennt das, also kennt ihr den Begriff, also sie nennt das sich ein Wolf tanzen und ich hatte das noch nie gehört und das sind quasi Scheuerwunden, die entstehen, wenn nackte Arme und Beine aneinander reiben und also ich hatte das noch nie gehört, ich hatte auch den Ausdruck noch nie gehört und ja, über solche Probleme habe ich auch noch nie nachgedacht. Natürlich erklärt das auch, warum Siri immer im Sommer auch eine Leggings unter ihren Kleidern und so trägt. Das, ja, ich hatte da vorher keinen Blick für. Jedenfalls dann starten die Proben. Die sind nicht ohne. Und währenddessen ist häufig ihr Sohn bei uns. Und wenn sie ihn dann abholt, dann ist sie auch schon echt total geschafft von den ganzen Proben. Weil nach und nach stellt sich dann raus, dass sie zu dritt sein werden, also die Botschafterin für alle Lebensformen und dann noch ein Mann, der Basketballtrainer ist und der auch sehr, sehr dick ist und mit den Vorurteilen von Dicken im Sport erzählt. Wie du schon sagtest, da gibt es auch echt einige. Und die Frau im Badeanzug und Siri selbst, die wird auf einer Palette von Zucker stehen.
ich stehe jetzt wohl auf irgendwie so 2 Paletten Zucker irgendwie und muss da irgendwie, ja, mich mega krass bewegen. Das ist halt eine super krasse Körperspannung die ganze Zeit, weil ich irgendwie alle 3 Sekunden das Gefühl habe, dass ich da runterdonner. So, und stehe halt voll unter Strom und muss mich super krass bewegen irgendwie und 100 Sachen gleichzeitig machen. Ich soll am besten stricken und am besten woanders hingucken und die Beinarbeit und die Füße noch so.
Aber jetzt wirklich mal, Rebecca, das mit dem Zucker. Da frage ich mich jetzt, das ist ja so plakativ, wer hat sich das ausgedacht? Also das kann denn irgendwie jemand sein, der nicht irgendwie diese Gefühle nachempfinden kann, die Siri zum Beispiel spürt. Oder es ist eine dicke Person, die sagt, aber es ist so geil, dick zu sein und ich fühle mich überhaupt nicht diskriminiert.
Ja, also Angie Hiesel und Roland Kaiser sind eher die Fraktion Zweige und nicht Stamm, wenn wir in der Kategorie von eben bleiben wollen. Und ja, wir kommen da auch nochmal später drauf zu sprechen, was dieser Zucker da eigentlich sollte. Wichtig ist jetzt zu wissen, quasi je weiter die Proben sind, desto sicherer wird Siri, zumindest was so die Abläufe ihrer Performance angeht. Aber von dem Konzept, auch diese ganze Idee mit dem Zucker und so, ist sie nach wie vor nicht überzeugt. Und so langsam dringt auch noch ein anderer Gedanke noch dazu. Und zwar, wie wird das ankommen bei dem unbedarften Publikum? Weil anders als eine Theatervorführung, wo irgendwie die Leute sich das ausgesucht haben, sind das da Passanten.
Stattfinden wird es zwischen Neumarkt und Rudolfplatz, da an der Apostelnkloster, weißt du, diesen Platz da? Gut, ist jetzt nicht unbedingt unbedingt.
Also Eingang der Mittelstraße.
Ja, ja, so, genau, ungefähr. Und sie meinte dann auch, ja, dass sie das total klasse findet, mit den, dann sitzen da die Schickimickis mit ihrem Antipasti und müssen sich das dann angucken. Ich glaube, sie freut sich sehr auf den Kontrast so. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig gut finden soll. Und dann hat sie mir den Plan so gezeigt, wer wo ist. Hm?
Ja, mich hat das ein bisschen überrascht, weil vor allen Dingen, was die Schickimickis angeht. Mhm. Denn ich hatte gerade bei Siri vermutet, dass das eine Gruppe ist, der sie sich freuen würde, auf die Nerven zu gehen. Aber da schwingt auch ganz viel Unsicherheit mit. Und also mein Gefühl ist quasi, Siri will, dass diese Performance letztendlich stattfindet. Das ist wie ein Pflaster abreißen. Es wird kurz wehtun und sie ist der Öffentlichkeit ausgeliefert. Aber danach ist alles vergessen, das Geld ist verdient und alles ist nachher wie vorher auch. Am Abend vorher schreibt sie mir noch eine Nachricht, dass sie jetzt mitbekommen hat, dass die beiden Künstler ja doch eine Nummer in der Kunstwelt sind.
Also,
und dass das Ganze möglicherweise dann doch ein bisschen mehr Leute interessiert als angenommen. Und der nächste Tag ist der Premierentag. Am Premierentag war ich nicht dabei, weil ich da auf ihren Sohn aufgepasst habe. Allerdings wurde das Ganze 3-mal aufgeführt und beim 2. und beim 3. Mal war ich da. Und der Apostelkirchplatz, muss man sich das so vorstellen, ist ungefähr, ich schätze mal, so 300 Quadratmeter groß. Und überall sind Hunderte von Zuckerpaketen drapiert. Und das ist auch auf deine Bemerkung von eben zurückzukommen, der Moment, wo ich mir denke, oh Gott, ich weiß nicht, also ob das nicht alles ein bisschen peinlich wird. Zweitens weiß ich selbst aus Hunderten von Straßenumfragen, wie unfassbar direkt und ja teilweise asozial die Menschen werden, wenn man sie mit ihren Vorurteilen konfrontiert oder überhaupt mit Kunst oder sowas konfrontiert. Und ich bin da auch nicht so richtig davon überzeugt, dass das jetzt nicht sau peinlich wird. Mhm. Und kurz bevor es losgeht, treffe ich besagte Künstlerin Angie Hiesel kurz und frage sie eben zu der Motivation, warum sie überhaupt Fat Facts gemacht hat.
Dieses Thema Übergewicht ist eben ganz viel damit verbunden, dass Übergewichtige sich in bestimmte Situationen nicht hineinbegeben, vielleicht nicht eben ins Schwimmbad gehen oder auch beim Lebensmitteleinkauf fühlen sie sich kontrolliert durch die anderen an der Kasse. Gleichzeitig erfahren aber auch Übergewichtige sehr viel Ablehnung, oftmals so direkt, wie sonst andere nicht erfahren. Mit Übergewichtigen wird einfach zum Teil sowas von unmenschlich umgegangen, ne?
Und die Künstlerin meint, dass sie jetzt den Übergewichtigen damit hilft, indem sie sie aus ihrer Komfortzone rauszwingt? Oder ich finde es immer noch absurd.
Ja, also zwingen ist auf jeden Fall das falsche Wort, weil die machen ja freiwillig mit.
Machen freiwillig mit, aber.
Also im Fall von Siri natürlich, weil sie Geld braucht, aber das weiß die Künstlerin ja so erstmal nicht. Also die Idee war es ja, Menschen mit positivem XXL-Gefühl dort auszustellen, in der Hoffnung, dass Passanten, dass Menschen, die innehalten und sich das angucken, vielleicht merken, dick sein ist nicht per se was Schlechtes, glaube ich. Und um überhaupt die Leute mit ihrem Vorurteil zu konfrontieren, haben sie sich eben diese Performance ausgedacht, ja. Auf diesem voll über mit Zuckerpaletten und Zuckerpaketen drapierten Kirchplatz kommen dann Siri und die beiden anderen DarstellerInnen. Und während der ganzen Zeit läuft auf diesem Platz schon Lautsprecherdurchsagen vom Band.
Sie dick ist dick. Sie dick ist dick.
Überall unterschiedliche.
Immerhin hast du ein hübsches Gesicht. Immerhin hast du ein hübsches Gesicht.
Und es ist tatsächlich so, extrem viele Leute wundern sich, bleiben stehen, halten ihr Smartphone bereit, weil sie nicht wissen, jongliert gleich jemand oder was wird passieren, machen Fotos. Die Künstler laufen ganz aufgescheucht rum und unterhalten sich und sind so völlig emotional auch überwältigt von ihrem Projekt. Und dann fängt es an zu regnen, was so Panik auslöst. Weil
und der Zucker.
Der ganze Zucker. Also dann fängt es so leise, also es ist eher Niesel, aber Siri steht auf ungefähr 1,5 Meter hohem Zuckerberg, tanzt wie in Trance, während sie sich mit Flatterband Beleidigungen gegen Dicke sich selbst in einen riesigen Schal strickt. Also sie hat riesige Stricknadel. Man muss sich das auch vorstellen. Also sie tanzt auf diesem Berg, strickt gleichzeitig Flatterband, macht daraus einen Schal, in dem sie sich wie in einem Kokon einwickelt. Und nach einer Weile legt sie sich dann auf diesen Zuckerberg und mauert sich selbst mit den Zuckerpaketen zu, während der Regen diese Zuckerpakete auflöst. Und die ganze Zeit wird sie mit Lautsprecherdurchsagen und Beleidigungen beschallt. Und ich habe mal ein bisschen im Publikum rumgefragt, wie es so ankommt.
Entschuldigung, was denkt ihr, worum es hier geht?
Ja, gute Zucker. Frage.
Um Zucker.
Also ich denke, es geht so um Standing der Übergewichtigen. Also das ist so das Thema.
Ich kann es nicht sagen, tut mir leid.
Ich finde es ein bisschen befremdlich, ein bisschen beängstigend, weil es so skurrile Situationen sind oder so skurrile Bilder.
Es geht um fette Menschen, um dicke Menschen. Ich weiß nicht genau. Vielleicht um nicht stoppen können, Maßlosigkeit, viel.
Also man hört zumindest, machen sich die Menschen Gedanken. Sind irritiert, ist ja vielleicht auch erstmal okay im Sinne von, man denkt kurz nach. Also ich erwische mich zum Beispiel selbst dabei, wie ich auch voller Vorurteile gegenüber dicken Menschen bin. Also es ist mehr so eine Art Implicit Bias, der man sich dann erstmal bewusst werden muss. Und jetzt hat das halt in dieser Kunstperformance eben einen Rahmen und ich werde mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontiert. Und insofern vielleicht auch echt okay.
Aber baut es dann Vorurteile ab? Weil jetzt gerade bei der Umfrage waren ja dann auch Vorurteile zu hören wie Maßlosigkeit, nicht stoppen können. Ne? Das ist ja, wird ja dann wieder so auf die Person projiziert, die da dick ist, die kann sich nicht zügeln, die isst einfach, was sie will. Wissen wir ja alles gar nicht. Keiner kennt ja Siri, keiner weiß, warum sie so eine Figur hat, wie sie sie hat. Ne? Also das sind ja Vorurteile, die dann erstmal, klar, da sind die Leute mit konfrontiert, aber gehen die dadurch dann weg, die Vorurteile?
Ja, das wäre jetzt auch ein bisschen viel verlangt von der Kunst.
Ich verlange viel.
Also ich denke mal, sich erstmal darüber bewusst zu werden, ist ja der erste Schritt. Und vielleicht bei dem einen oder anderen hatte ich schon das Gefühl, dass da so ein bisschen ein Moment des Innehaltens und der Reflexion gibt. Allerdings kippt das ziemlich schnell. Also an Tag 2 am Ende, das wusste ich auch nicht, ich bin auch eine Kunstbanausin, also am Ende einer Performance wird nicht geklatscht.
Ach so.
Nee, sondern die ziehen dann einfach in diesem klatschnass nieselnden Wetter vom Platz, so als wäre nichts gewesen. Und ich bin hinterhergelaufen.
Jetzt die berühmte Frage. Du gehst barfuß durch den Regen. Siri, wie fühlen Sie sich?
Großartig. Mir ging es noch nie besser.
Und wie geht's dir so allgemein mit der Performance?
Also mit der Performance selber immer besser, aber mit dem Ganzen drumherum immer schlechter.
Was heißt das?
Dass das einfach Kreise zieht, mit denen ich vorher nicht gerechnet hätte. Und dann gibt es einfach den anderen Teil, dass ich mir, glaube ich, vorher einfach überhaupt keine Gedanken darüber gemacht habe. Also was hier für ein Auflauf ist an Presse, an Publikum und so weiter und so fort. Ne, das wird jeden Tag irgendeinen anderen
Artikel hatten jetzt, ne, schon auch im Radio dreimal schon waren, dann das irgendwie RTL-Journal, Nachtjournal ist heute Nacht zum Beispiel ein Beitrag von gestern und sowas. Und also das war mir überhaupt nicht bewusst alles.
Die haben mir ehrlich gesagt auch nicht. Aber Dicke sind offensichtlich wie Kinder und Tiere. Es zieht jede Menge Presse an und darüber haben wir uns vorher halt überhaupt gar keine Gedanken gemacht.
Eher in die Richtung gehen, dass halt natürlich da, wo auch Lob ist, auch viele Kritiker sind und gerade unter so völlig inkompetenten, vor allem vom Kölner Stadtanzeiger gab es so einen Artikel, der war wirklich unterste Schublade, fand ich. Vor allem, weil der überhaupt nichts mit, ich mache mich jetzt ganz nackt.
Was stand denn da drin in dem Artikel? Weißt
genau, der Artikel vom Kölner Stadtanzeiger, der heißt, skurrile Aktion soll auf den Leidensdruck Übergewichtiger aufmerksam machen. Und wir sind hier in der Umkleidekabine, also deswegen hört man das auch, dass wir von drinnen nach draußen gegangen sind. Und Siri zieht sich gerade aus ihrem Performance-Outfit, also raus aus ihrem Schutzmantel eigentlich auch, durch den nichts durchging. Und dieser Artikel hat sie total verärgert.
Weil er überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun hatte. Also er hat einfach behauptet, es würde um den Leidensdruck der Dicken in unserer Gesellschaft gehen und das tut es halt einfach nicht mehr annähernd.
Ja, aber Fakt ist, eigentlich zitiert der Artikel Wort für Wort aus dem Veranstaltungstext der KünstlerInnen selbst. Ja. Also Stigmatisierung, Ausgrenzung und Leidensdruck übergewichtiger Personen. Darauf will es aufmerksam machen. Und Siri konnte ja schon beim ersten Mal nichts damit anfangen. Und jetzt, wo es in der Zeitung steht,
erst
noch
nicht.
Viel weniger. Nein, sie gehört ja nicht zu dieser Gruppe, die ausgegrenzt wird, die leidet.
Und gerade bei Facebook, das halt Riesenwellen geschlagen hat. Ne? Also jeder zweite Kommentar war irgendwie, sollen die Fetten noch abnehmen und sollen jetzt nicht die Gesellschaft dafür verantwortlich machen, dass sie so dick sind. Und also es ging so in diese Richtung. Ne? Und das merke ich halt, dass mich mehr mitnimmt, als ich gedacht hätte. So.
Ja, da haben wir vorher drüber geredet. Nun, da warst du noch Teflon, Siri. Ja, am Anfang war Siri Teflon.
Ich wurde, glaube ich, noch nie ausgegrenzt oder so. Also es ist halt dramatisch, habe ich das Gefühl, als die Erfahrung, die ich in meinem Leben so gemacht habe, weißt du?
Ja, das war der Ton vom Anfang in meiner Küche, wo sie gesagt hat, ich wurde noch nie ausgegrenzt und plötzlich trifft das alles zu. Also für die anderen Performerinnen ist die Teilnahme da sowas wie empowernd. Also die waren sich viel mehr über das Ganze im Klaren, was das auslösen würde. Und die haben sich quasi den Raum in der Öffentlichkeit neu erobert und haben sich präsentiert. Und für sie ist es genau das Gegenteil. Also erst durch diese Performance erlebt sie Diskriminierung und Ausgrenzung von Dicken am eigenen Leib. Also ihre Scham, der Grund, warum sie nicht ins Schwimmbad gegangen ist und der Grund, warum sie keine figurbetonten Klamotten getragen hat, das war alles wie eine Art Schutz, Selbstschutz. Und jetzt, wo sie sich eben nackig gemacht hat, gehen diese Beleidigungen unter die Haut.
Aber dann ist es ja eigentlich gut. Also so sehr ist Siri in dem Moment wahrscheinlich verletzt, aber dass ihr das dann erstmal bewusst wird, oder? Was würdest du sagen als ihre Freundin?
Tja, also es ist auf jeden Fall eine Form der Selbsterkenntnis, ob man diese Erfahrung aber jetzt machen muss, weiß ich nicht.
Also ich bin Teflon, wenn es um etwas geht, was ich von dem ich weiß, was es heißt. Ich habe aber ein Problem damit, dass Menschen einfach die Fresse aufmachen, wenn sie keine Ahnung haben. Und vor allem, wenn sie nicht wissen, worum es überhaupt geht. Und wenn man dann ne, auch Passanten vorbeigehen und sagen, ach ja, davon habe ich gehört. Ach ja, das soll so zeigen, wie die sich fühlen. So, dann sollen sie halt dünner werden. So, halt nein. Einfach nein.
Ja, Siri würde sagen, erst die Kunstperformance hat sie zur Zielscheibe von Hass gegen Dicke und Diskriminierung gemacht. Und ich würde sagen, die Kunstperformance war eine Art Konfrontation mit dieser Wirklichkeit, die es die ganze Zeit gegeben hat. Ja. Und also du stimmst mir zu?
Das glaube ich auch. Ich glaube, Siri hat da doch einiges verdrängt oder gar nicht erst wahrnehmen wollen. Und die Teflonschicht hat ihr sicherlich viel geholfen.
Genau. Also die hat im Grunde genommen Siri gezeigt, dass auch diese Bemerkung der Tagesmutter, von der ich vorhin erzählt habe, und diese ganze Situation, die hat sie vorhin einfach mit ihrem ja, dicken Fell so übergangen, aber es war die ganze Zeit da. Aber diese Erkenntnis braucht natürlich auch noch einen Moment, um zu sacken. Und ja, jetzt kommt der Punkt, da hatte Siri Glück oder Unglück, dass ich ihre ganzen Reflexionen ja vom Anfang an aufgenommen habe und wir quasi Tonbandmaterial von ihren Gedankengängen habe und ich daraus eine Reportage gemacht habe. Und die wird sie sich dann anhören müssen.
Eine Performance übers Dicksein hat Siri also gezeigt, dass sie bisher quasi in ihrer eigenen Schutzhülle gelebt hat, dass sie vieles, was ihr an Diskriminierung widerfahren ist, gar nicht wahrgenommen hat oder nicht wahrnehmen wollte. Zum Glück, kann man sagen. Aber man könnte auch sagen, zum Glück hat jetzt diese Performance stattgefunden, weil Siri sich jetzt dessen bewusst ist. Ich finde nämlich auch, dass Siri vor der Performance, also noch in der Küche, von ihrer Art, wie sie geredet hat, dachte ich so, wow, so eine Powerfrau. Und sie klang ganz anders als jetzt nach der Performance. Da klang sie irgendwie richtig verbittert, fast, ja, entsetzt irgendwie.
Ja, eine Mischung aus begossener Pudel, ja. und gleichzeitig, ja, schon auch eine Form von Verbitterung, genau. Und während ich unsere Stundengespräche nachhöre, Passagen markiere, schneide und mir selbst mehr oder weniger kluge Gedanken für die Reportage dazu ausdenke, bekommt Siri tatsächlich aufgrund dieser Performance weitere Angebote. Das Lustigste finde ich eine internationale Tanzperformance. Jedenfalls soll sie dort ganz nackt auf der Bühne tanzen und von oben bis unten mit Gold überzogen. Und dann wird sie noch zu einem Casting eingeladen für ein Langspieldebüt. Das ist eine Liebesgeschichte zwischen einer dicken Krankenpflegerin und einem Playboy, der nach einem Unfall querschnittsgelähmt ist. Also als ob diese Geschichte nur dann glaubwürdig ist, wenn der Typ irgendeine Form von körperlicher Behinderung hat, weil ansonsten, warum würde er sich sonst in eine dicke Frau verlieben? Also es ist alles so... Wow, ja, die Goldgeschichte, die lehnt sie ab. Zu dem Casting für den Film geht sie, aber dann bekommt sie die Rolle nicht. Aber alles gar nicht so schlimm, denn in der Zwischenzeit hat sie einen richtigen Job gefunden. Und irgendwann ist mein Stück dann fertig. Und obwohl ich echt schon ein paar Mal Reportagen gemacht habe über Menschen, die ich kenne, war ich, glaube ich, noch nie so aufgeregt, wie da ihr das vorzuspielen, weil... Es ist halt auch komisch, wenn man jemanden, den man gut kennt, sagt so, hey, ich habe da einen Widerspruch zwischen deiner Selbstwahrnehmung aufgetan, ja, und hier ist er mit Musik. Und ja, alle anderen, die das Stück hören, wissen das jetzt auch, dass du ein Problem mit deiner Selbstwahrnehmung hast. Und heute, mehr als 2 Jahre später, haben wir dann nochmal darüber gesprochen, wie das damals so war.
Ich glaube, ich war noch nie vorher so aufgeregt, dass das jemand hört, weil wer in der komischen Situation war, dass ich dir live beim Denken zugehört habe und mir dann einfach aufgefallen ist, dass das, was du behauptet hast, was du gesagt hast, dass es dich alles ja gar nicht trifft, dass du nie als, jetzt kommt das schlimme Wort, als Opfer dich gefühlt hast von Diskriminierung und so. Dass es aber dich dann doch getroffen hat, wenn die Menschen so ignorant und so scheiße reagiert haben und dass die Presse dann so da berichtet hat.
Genau, aber das ist so durch das Projekt passiert. Ja, also genau. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich es ja gar nicht und das Projekt hat es erst irgendwie hervorgerufen.
Ja, also wir wissen immer noch nicht, ob das Projekt Ursache oder Wirkung war oder was zuerst da war, die Henne oder das Ei. Aber Tatsache ist, dass das für uns beide ein bisschen seltsam war. Also es hat sich so angefühlt, als würde ich sie bei einer Selbstlüge...
Ja, so ertappt so ein bisschen.
Ja,
ne?
Genau, ertappt und das war unangenehm. Allerdings hatte diese ganze Geschichte auch einen sehr positiven Effekt und zwar... sind wir uns in der Zeit auch wirklich näher gekommen und haben auch über Körper gesprochen, beziehungsweise weil meiner quasi das ist, was man normal nennt, auch darüber gesprochen, dass sie eben außerhalb dieser Norm liegt. Und ja, es hat uns näher gebracht. Weißt du, warum ich an diesem Tag in der Küche mein Aufnahmegerät angemacht habe? Kannst du dir das denken? Oder hast du dich das jemals gefragt, warum packt die jetzt einfach so ihr Gerät aus? Und
ich glaube, ich hatte halt den Eindruck, dass dich das definitiv mehr interessiert, weil wir uns kennen. Und
das stimmt, ich interessiere mich selten für Kunstprojekte.
So war es gar nicht gemeint.
Nein, aber
also ich glaube, dadurch gab es so eine direkte Berührung, also einen direkten Berührungspunkt, also Punkt zu jemandem, von dem du, glaube ich, anders gedacht hast bis zu diesem Zeitpunkt. Sehe ich das richtig? Also ich hatte so den Eindruck, dass du eher, also die Seite von mir, dass ich gesagt habe, ich fühle mich unsicher und ich fühle mich nicht gut damit und ich will mich gar nicht so zeigen und so weiter, die kanntest du offenbar oder war nicht so offensichtlich für dich vorher.
Nee, weil wir auch nie so richtig drüber gesprochen haben. Ja.
Aber das finde ich total spannend, weil du gesagt hast, das hat euch ja enger zusammengeschweißt. Wahrscheinlich, weil ihre Verletzlichkeit da nochmal mehr rausgekommen ist. Und ich finde das, also wenn man einigermaßen empathisch ist, dann bringt einen das ja auch enger zusammen in so einer Freundschaft. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch, während ich den Ton gehört habe, über dich nachgedacht als Reporterin, weil du hattest dann wahrscheinlich dein Aufnahmegerät, war so ein bisschen diese Erlaubnis, jetzt mal ein Thema in eurer Freundschaft, was bei dir schon irgendwie unterschwellig schon da war als Thema, mal anzusprechen, ne? Aber durch dieses Mikrofon erst.
Total. Also ich wusste, oder wie soll ich das sagen? Es ist halt einfach sehr lange rosa Elefant gewesen und ich finde aber auch nach wie vor, das ist gar nicht meine, also es steht mir nicht zu, den Finger in eine potenzielle Wunde zu legen, auch wenn das irgendwie meine Freundin ist. Das sind halt das Besondere an Erwachsenenfreundschaften, also Menschen, die man erst im Erwachsenenalter kennenlernt, mit denen man da eben nicht so viel durchgemacht hat. Wer bin ich denn, dass ich sage, hey, sollen wir nicht mal über deinen Körper sprechen? Also das steht mir nicht zu, ne? Also deswegen war das halt die Gelegenheit, als ich gemerkt habe, sie ist offen dafür, durch diese Performance mit mir darüber zu reden, dachte ich, okay, dann machen wir das jetzt einfach mal so.
Ich habe mich zum Beispiel auch nicht getraut zu fragen, sag mal, Siri, möchtest du eigentlich, dass ich dick sage oder übergewichtig? Ja, ja. Ist da schon eine Wertung? Also das sind Sachen, über die ich nachgedacht habe, aber wenn du nicht irgendwie... Ja. Weil es mich halt auch ärgert, dass es ein Thema ist. Also es ist
auf jeden Fall, aber man merkt halt genau das, dass halt die Menschen irgendwie nicht wissen, damit umzugehen, weil aber auch jeder Dicke wieder anders ist und auch anders reagiert. Also ich fand es halt nie schlimm, wenn man mir gesagt hat, naja, du bist halt dick oder du hast halt Übergewicht.
Ja, vor allem dieses Übergewicht, je länger man darüber nachdenkt, impliziert ja Übergewicht, dass es quasi eine Norm ist und alles, was übergewichtig ist, abseits dieser Norm liegt. Und
genau, das ist ja dieses Subjektive, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Was ist normal, was ist dick, wie sieht sie sich selbst? Also das ist ja eine Geschichte, hast es ja auch schon gesagt, über Eigenwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Und am Anfang, als es noch um diese Kunstperformance ging, dachte ich so, oh, da ging mir richtig das Messer in der Tasche auf. Also es hat mich richtig verletzt, weil ich gedacht habe, also ich verstehe die Idee dieser Kunstperformance, Kunst muss plakativ sein, Kunst muss irgendwie konfrontativ sein, damit bei den Leuten was passiert im Kopf und die mit ihren eigenen Vorurteilen konfrontiert werden. Und jetzt diese Reflexion, die ihr dann beide auch in eurer Freundschaft hattet oder das, was das mit Siri gemacht habt, denke ich jetzt so, ah nee, da war aber was, das war gut. Das war gut, dass das passiert ist, dass diese Kunstperformance passiert ist. Also für Siri, sage ich jetzt so in meiner Wahrnehmung, und auch für eure Freundschaft. Das finde ich ganz erstaunlich. Am Anfang war ich noch so richtig anti dieser Kunstperformance und dachte, so ein Mist, ja. Und jetzt denke ich so, aber auch wenn man das erstmal nicht so offensichtlich sieht oder bei einer Sache, wo man sich unwohl fühlt, wo Siri gedacht hat, ist es vielleicht doch ganz gut gewesen an so einem Punkt in ihrem Leben.
Ja, und ich glaube, es war auch ganz gut, dass wir das zusammen gemacht haben, weil ich habe mich auch gefragt, also für die beiden anderen war das anders. Die waren sehr viel, die sind da sehr viel klarer reingegangen. Also die beiden anderen meine ich, die andere Frau und der Mann, die an dieser Kunstperformance teilgenommen haben, die hatten ganz anderes Bewusstsein dafür, als sie eingestiegen sind. Für Siri hätte es fast so eine Art psychologische Begleitung geben müssen, um sie dann aufzufangen. Und wir haben das quasi dann mit Freundschaft gelöst. Und für uns ist das wirklich, dadurch, dass wir so viel darüber gesprochen haben, haben wir auch so ein Next Level der Intimität einfach erreicht. Also wir sind jetzt beide, können uns viel reineren Wein einschenken über Dinge in unserem Leben und reden viel offener über Sachen als vorher. Und ich glaube, dass es auch wirklich durch diese gemeinsame Reise passiert ist.
Was macht die Geschichte mit dir, Marco? Weil gerade so Figur, das sagt man ja, es ist mehr so ein Frauenthema. Was macht das mit dir, die Geschichte zu hören?
Finde ich überhaupt nicht. Also ich unterscheide zwischen Menschen, die ein gutes und ein schlechtes Körpergefühl haben. Mhm. Und das erkennt man relativ schnell, wenn sie sich bewegen. Ich finde das toll, wie du hier deine Freundin begleitet hast. Und ihr habt auf jeden Fall eine Menge Vertrauen miteinander aufgebaut in der Zeit. Und die Reflexion und das Zurückgehen, das ist wichtig, das Spiegeln. Und kann durchaus Freundschaften auch auf die nächste Ebene heben.
Also das ist total interessant, dass was du gerade gesagt hast mit dem Körpergefühl, das ist eins zu eins das, was Siri mir gesagt hat, weil Siri kann sehr, sehr gut tanzen. Und es ist halt so ein Ding, dass die Menschen denken, sobald man irgendwie Pfunde mit sich rumschleppt, würde einen das irgendwie an andere Formen von Körperlichkeit geben. Dabei ist es häufig, finde ich,
fast das Gegenteil, ja, auf der Tanzfläche zumindest.
Ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, es gibt die, die in der Ecke stehen und denken, oh Gott, nein, ich kann nicht tanzen, ich möchte jetzt nicht, weil ich bin dick. Ja? Und es gibt genau die, die sagen, hier, guck mal, hier sind meine Kurven und so tanzen. Ich glaube, es gibt beides. Was nimmst du jetzt aus dieser Erfahrung mit? Aus dieser Geschichte mit dir und Siri und dieser Kunstperformance?
Dass ich auf jeden Fall in Zukunft weiterhin mein Aufnahmegerät auch bei Freunden anmachen werde, wenn ich das Gefühl habe, hey, das ist irgendwie interessant. Und ansonsten einfach sehr viel Dankbarkeit, dass sie mir auch vertraut hat. Weil es ist ja auch eine Vertrauenssache, jemandem zu sagen, okay, ich schütte dir jetzt irgendwie meine Gedanken, mein Herz aus in einer Situation, von der ich selbst von Anfang an gar nicht weiß, was da auf mich zukommt. Und deswegen auch sehr viel Dankbarkeit, dass sie mir da vertraut hat und dass wir das zusammen gemacht haben.
Also Vorsicht, wenn Rebecca Entler das nächste Mal in der Nähe ist, das Aufnahmegerät läuft immer mit. Das war Plus Eins für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Vorbeikommen, Marco.
War mir eine Freude.
Wir sehen uns zu Hause. Und vielen Dank, Rebecca, dass du uns Siris Geschichte erzählt hast.
Sehr gern.
Nächste Woche ist Caro Corneli für Sie da. Bis dahin. Tschö.